HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Finally, we tonight are on the stage together, Donald Trump and I. Donald, it's good to be with you.
I don't believe she does have the stamina.
Ich glaube nicht, dass sie das nötige Durchhaltevermögen hat. Das braucht man, um Präsident zu sein.
Tremendous stamina.
As soon as he travels to 112 countries,
sobald er in 112 Länder reist, Friedensverträge oder eine Waffenruhe verhandelt oder 11 Stunden vor einem Kongressausschuss aussagt, dann kann er mit mir über Durchhaltevermögen reden.
He can talk to me about stamina.
Typische Politikerin, nur reden, keine Taten, klingt gut, funktioniert nicht, wird nie passieren.
Never gonna happen.
So a man who can be provoked by a tweet.
Ein Mann, der durch einen Tweet provoziert werden kann, sollte seine Finger nicht in der Nähe des Atomcodes haben. Die Sorge sollte jeder haben. Mein Vater gab mir 1975 einen sehr kleinen Kredit und ich machte daraus eine Firma, die viele Milliarden Dollar wert ist, mit einigen der größten Anlagen in der Welt. Das ist ein Denken, das unser Land braucht.
You have to judge us. Who can put into action the plans that will make your life better? I hope that I will be able to earn your vote on November 8th.
Wenn jemand sein Gegenüber damit konfrontiert, er habe fehlende Faktenkenntnis und mangelnde Selbstkontrolle, sei ein Sicherheitsrisiko, erzähle verrücktes Zeug, lebe in seiner eigenen Welt und habe seine politische Laufbahn auf einer rassistischen Lüge aufgebaut, dann ist das schon ein herber verbaler Faustschlag mit einer garantiert hohen Treffsicherheit. Gesagt hat dies Präsidentschaftsanwärterin Hillary Clinton im Duell in der vergangenen Nacht gegen ihren Rivalen Donald Trump. Und er versuchte seinerseits zu Punkten, indem er die frühere First Lady als typische Politikerin bezeichnete, die für viel Gerede und wenig Taten stehe, die zwar Erfahrung mitbringe, aber so wörtlich, dies sei schlechte Erfahrung, was das auch immer heißen mag. Clinton gilt bei den meisten Zuschauern als klare Favoritin nach dem Duell, aber ob das reichen wird? Zuletzt lagen die beiden in den Umfragen fast gleich auf. 20% der Wählerinnen und Wähler in den USA sollen noch nicht entschieden haben, wem sie am 8. November ihre Stimme geben werden. Außerdem folgen noch zwei weitere TV-Duelle. Was die noch reißen können, hören wir mal. Uns interessiert heute unter anderem die Rhetorik der Kandidaten, die wir aufs Genaueste sezieren werden. Außerdem, welche Gefahr würde von einem Präsidenten Trump ausgehen? Und was hätten wir stattdessen von einer Präsidentin zu erwarten, innenpolitisch, aber auch außen- und sicherheitspolitisch? Fangen wir aber erst einmal vorne an beim Duell für 100 Millionen Menschen und der Frage, ob die Übertragung in der vergangenen Nacht so aufsehenerregend war wie die erste Mondlandung, wovon der Berater Hillary Clintons ausgegangen war. Aus Washington, Andreas Heuchler.
Trump hat nichts verloren, Clinton hat nichts gewonnen, kommentierte Bob Schieffer von CBS. Die erste Fernsehdebatte habe vielmehr gezeigt, wie tief der Graben zwischen Demokraten und Republikanern ist. NBC-Veteran Tom Brokaw war überzeugt, Trump konnte keine zusätzlichen Wähler auf seine Seite ziehen. Auch Megyn Kelly von den konservativen Fox News bilanzierte, meist befand sich Trump in der Defensive. Über 50 Mal unterbrach Trump seine Kontrahentin, erschien schlechter vorbereitet als Clinton, produzierte Unwahrheiten von seiner Haltung zum Klimawandel über den Irakkrieg bis hin zu seiner Rolle bei der Diskussion um Präsident Obamas Herkunft. Trotzdem sah Trumps Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence eine Debatte, bei der Clinton sehr schriftlich wirkte, eine Politikerin, die seit 30 Jahren im Licht der Öffentlichkeit steht.
Very, very scripted politician, 30 years in public life.
Auf der anderen Seite Donald Trump, der Geschäftsmann, der Macher, der das amerikanische Volk geradeaus anspricht. Trump habe einen tollen Abend gehabt.
I just thought Donald Trump had a great night.
Eugene Robinson von MSNBC meinte dagegen, Clinton-Anhänger hätten allen Grund, zufrieden zu sein. Sie habe Trump ein ums andere Mal kalt erwischt. Bei seinem Umgang mit Handwerkern, die für ihn arbeiteten und nicht bezahlt wurden, bei seinen nicht veröffentlichten Steuerbescheiden, bei den Zweifeln an Obamas Herkunft. Er habe nicht nur dem Land, sondern auch dem Präsidenten einen großen Dienst erwiesen, indem er ihn dazu gebracht habe, seine Geburtsurkunde vorzulegen.
I think I did a great job and a great service, not only for the country, but even for the president, in getting him to produce his birth certificate.
Secretary Clinton. Statt einer Entschuldigung bei Obama und den Afroamerikanern wollte Trump den Spieß umdrehen und verdächtigte erneut die Clinton-Kampagne, 2008 die sogenannte Birther-Bewegung ins Leben gerufen zu haben. Donald Trump sollte sich schämen und sich entschuldigen, kommentierte Donna Brazile, Parteichefin der Demokraten, knapp.
Donald Trump should be ashamed of himself and he should apologize.
Auch beim privaten E-Mail-Server Clintons in ihrer Zeit als US-Außenministerin konnte Trump nicht punkten. Clinton entschuldigte sich einfach. Sie habe einen Fehler gemacht. Ganz sicher, versuchte Trump zu unterbrechen. Noch einmal würde sie einen solchen Fehler nicht machen. Trump, das war mehr als ein Fehler.
I made a mistake using a private email.
That's for sure.
And if I had to do it over again, I would obviously do it differently.
That was more than a mistake.
Danach wurde die Diskussion nicht weiter vertieft. Trump hakte nicht nach, sprach auch sein Paradethema nicht an. Die Immigration und die Mauer an der Grenze nach Mexiko. Trumps Kampagnenmanagerin Kellyanne Conway fand deshalb, Trump hatte seine besten Momente, als er Hillary Clinton für ihre politische Bilanz beim Handel und ihre Arbeitsmarktpolitik anging.
Well, the best moments for Mr. Trump clearly were when he was taking on Hillary Clintons record on trade and job creation.
Diese Diskussion war allerdings nach 20 Minuten vorüber. Donald Trump geriet mehr und mehr in die Defensive. Die Washington Post, Clintons Waffenwahl für die erste Debatte, eine Nadel. Sie stichelte erfolgreich.
Clinton gegen Trump, sie die erfahrene Senatorin und Außenministerin, eher der Proll und Politnovize, der noch nie ein politisches Amt ausgeübt hat, womit er sich gerne brüstet. Professor Dr. Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenschaftskommunikation an der Universität Tübingen. Sie haben sich heute auch die Nacht um die Ohren geschlagen und das Duell der beiden angeschaut. Wer hat Ihrer Meinung nach das Rennen gemacht?
Ich finde, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wenn man heute die Kommentare im Rundfunk und in den Internetmedien anschaut, dann wird sehr oft Hillary Clinton der Sieg zugeschrieben. Und natürlich hat Hillary Clinton insofern gewonnen, als sie eindeutig die besser informiertere Kandidatin war, als sie die Kandidatin war, die sehr differenziert argumentiert hat. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich reicht. Also, denn auch im Vorwahlkampf haben wir ja schon Gegner von Donald Trump gesehen, die sachlich besser informiert waren als er, die in der Lage waren, Probleme besser zu analysieren und vielleicht auch gute Rezepte zu entwickeln, wie man sich verhalten sollte. Und trotzdem haben die gegen Trump letztlich nicht punkten können. Und insofern, ja, finde ich schwer zu kalkulieren, welche Wirkung dieser Auftritt von Donald Trump am Ende auf seine Wähler und auch auf potenziell unentschlossene Wähler gehabt hat.
Lassen Sie uns tiefer einsteigen. Trump antwortet auf komplexe Fragen gerne in Tweetlänge, weil er sich wenig für Details interessiert, dafür aber eben viel weiß über die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer. Wie bewerten Sie seine Sprache, Sprachstil und Intonation?
Trump hat sich da schon sehr mediengerecht verhalten. Also er hat immer einfache Botschaften angeboten und hat diese einfachen Botschaften dann meist auch noch in zwei, drei unterschiedlichen Formulierungen vorgebracht, um wirklich sicherzugehen, dass bei den Zuhörern dieser Punkt hängen bleibt und dass diese jeweilige Message ankommt. Und ich finde, das ist eben schon ganz gut gelungen, über diese Wiederholungsschleifen dann dafür zu sorgen, dass seine Botschaft klar ist, deutlich ist und rüberkommt unter diesen medialen Bedingungen. Was er auch macht, ist, dass er selbst immer Wertungen einschiebt, um seine eigenen Aktionen als positiv zu skizzieren. Also seine eigenen Ideen sind immer tremendous, great effects und so weiter. Das ist aber zugleich auch schon wiederum raffiniert, weil es auch dann doch hängen bleibt, diese Art Wertung bei den Zuschauern. Und da hat er so ein überschaubares Vokabular an positiven Auszeichnungen, dass er dann eigenen Aktionen und eigenen Plänen immer wieder beigibt, um so eine positive Grundstimmung da zu verbreiten. Auch das war was sehr auffällig war.
Einfache Botschaften und sich selbst ins positive Licht rücken. Wie haben Sie seine Gestik, seine Mimik wahrgenommen? Hat er geschwitzt wie einst beim ersten Fernsehduell gestern vor 56 Jahren Richard Nixon, der gegen den braun gebrannten, coolen Kennedy ziemlich schlecht aussah?
Nein, sowas kann man ihm nicht nachsagen. Also geschwitzt hat er nicht in übertriebener Art und Weise, wobei das Studio ja auch, wie man im Vorhinein lesen konnte, nicht wärmer als 19,5 Grad Celsius sein durfte. Das wurde ja in den Regularien ausgehandelt. Insofern wenig Chance zu schwitzen. Wenn man ihn von der Körpersprache her anschaut, Donald Trump ist auffällig, dass er sehr raumgreifend agiert. Er hat große Gesten. Die Gesten bleiben auch gut stehen. Das heißt, die hält er aus, was sehr telegen ist. Also im Fernsehen gut funktioniert, wenn man sich vorstellt, die Großaufmerksamkeit Momentaufnahme ist auf dem Redner, dann ist natürlich das Beste, wenn die Geste im Raum stehen bleibt, nicht gleich wieder weg ist, damit sie halt auch so ihre dramatische Wirkung entfalten kann. Und das macht Trump relativ geschickt. Also da hat er so ein Repertoire von Gesten sich angeeignet, die einfach unter televisuellen Bedingungen, unter Fernsehbedingungen gut funktionieren, muss man sagen.
Trump erniedrigt seine Gegner gerne, indem er sie, man kann sagen, demütigt und auch dominiert. Sein Verhalten, hat die Anthropologin Jane Goodall gesagt, gleiche dem Dominanzverhalten männlicher Schimpansen. Und die randalierten, um ihre Nebenbuhler einzuschüchtern. Randaliert wird er nicht haben, aber hat er versucht, seine Gegnerin zu dominieren?
Es waren beide Debattanten, um das mal so zu nennen, sehr kräftig in ihrem Auftritt und haben beide Dominanzsignale gesendet. Aber Trump hat das auch getan, aber Clinton eben auch. Also man merkte doch immer wieder, es gab so Situationen, wo sich beide etwas behaken und darum kämpfen, wer hat jetzt das letzte Wort. Und da zeigten also beide ein gewisses Gefühl dafür, dass es wichtig ist, in solchen Situationen dann auch ein gewisses Dominanzverhalten an den Tag zu legen. Wenn man sich Trump anschaut im Vergleich zu vielen vorigen Auftritten, war er jetzt bei diesem ersten Aufeinandertreffen, direkten Aufeinandertreffen mit Clinton schon sehr viel gemäßigter als sonst. Also viele Wahlkampfauftritte von Trump sehen ja so aus, dass er wirklich massiv auch unter die Gürtellinie geht mit seinen Angriffen. Das hat er gestern Abend sehr zurückhaltend getan. Also er hat sich schon bemüht, wie soll man sagen, aus seiner Sicht bemüht, präsidialer aufzutreten, als das bei mancher Wahlkampfrede davor der Fall war.
Mhm. Schauen wir nochmal auf Frau Clinton. Für Clinton hat dieses erste politische Aufeinandertreffen mit Trump viele Risiken beinhaltet. Nach ihrem Zusammenbruch da am 11. September ist sie eine Wahlkämpferin auf Bewährung. Das Publikum steht ohne Frage auf Make-up, Kostüm und Gesten. Das muss die Frau einfach mal eben leisten. Vor allem aber darf sie keine Schwäche zeigen. Wie war ihre Körpersprache, ihr Tonfall, ihr Selbstvertrauen?
Hillary Clinton wirkte insgesamt sehr kontrolliert, fand ich. Und in dieser Kontrolliertheit strahlte das schon auch Sicherheit aus. Manchmal wirkte sie schon fast ein bisschen unnatürlich. Also da gingen Körpersprache und Inhalt auch zusammen bisweilen. Also man merkte, sie war sehr gut vorbereitet, was aber auch bedeutete, bestimmte Passagen waren auswendig gelernt. Und die kamen dann für mich oft ein bisschen hölzern rüber. Und dann war zwar dieses obligatorische Lächeln da, das man erwartet, und sie hat sehr dafür gesorgt, ein Siegerlächeln zu haben, gerade wenn Trump Angriffe startet. Aber manchmal wirkte es auf mich nicht ganz authentisch, hatte so eine gewisse Künstlichkeit. Was auch im Kontrast wiederum zu Trump begründet liegt, der natürlich nur darauf gesetzt hat, über solche emotionalen Ausstrahlungsaspekte irgendwie auf seine Wähler einzuwirken, und der sich deshalb auch gar nicht daran abarbeiten musste, nun sehr differenziert zu argumentieren und körpersprachlich eine komplizierte Botschaft so rüberzubringen, dass sie verständlich ist.
Mhm. Auf Inhalte kommt es offenbar wenig an beim amerikanischen Fernsehduell zur bevorstehenden Wahl des Präsidenten. Inhalte haben aber auch immer etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun, würde ich mal vermuten. Wer konnte denn inhaltlich mehr punkten? Wahrscheinlich Frau Clinton.
Ja, also Frau Clinton war schon bestens informiert und konnte zu allen Aspekten, mit denen sie konfrontiert wurde, Auskunft geben, hatte Pläne und Ideen, die differenziert waren. Und dem konnte Trump halt immer nur einfache Versprechen entgegenhalten. Also Trump ist eben schon wirklich ein Populist, das sah man auch jetzt in dieser Debatte wieder. Also er bietet immer einfache Rezepte an, und das Problem ist, dass diese einfachen Rezepte in einer komplizierten Weltordnung nicht so gut funktionieren und eben so einfach sich nicht umsetzen lassen. Also das Versprechen to keep jobs in America, das zum Beispiel immer wieder von Trump kam, ist ja schön und gut. Letztlich waren die viel komplizierteren Ausführungen von Clinton zu der Sache aber natürlich viel angemessener, weil auch eine Entscheidung eines amerikanischen Präsidenten jetzt nichts ausrichten kann gegen bestimmte Globalisierungsentwicklungen, denen wir einfach ausgesetzt sind.
Professor Dr. Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenschaftskommunikation an der Universität Tübingen. Jetzt lassen wir mal den alten Goethe ran, der ein Loblied auf Amerika gedichtet hat, vermutlich zu der Zeit der Monroe-Doktrin, in der der damalige amerikanische Präsident James Monroe die strikte politische Trennung von neuer und alter Welt zur Maxime seiner Außenpolitik gemacht hatte.
Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, das Alte. Hast keine verfallene Schlösser und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit unnützes Erinnern und vergeblicher Streit. Benutzt die Gegenwart mit Glück Und wenn nun eure Kinder dichten, bewahre sie ein gut Geschick vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten.
H2, der Tag. Clinton gegen Trump. 4 Fäuste für das Weiße Haus haben wir getitelt. Augenscheinlich ist es dem Republikaner Trump nicht gelungen, sich im ersten TV-Duell mit seiner Kontrahentin Hillary Clinton vor schätzungsweise mehr als 100 Millionen Zuschauern als Garant für einen wahren Wandel an der Spitze des Landes zu empfehlen. Das mögen die meisten so sehen. Russische Experten sehen ihn vorn. Es sei ihr nicht gelungen, ihn zu erschüttern, heißt es da aus dem Munde eines russischen Politikwissenschaftlers von der Moskauer Universität. Ob der wohl ein Freund Putins ist, der wiederum große Sympathien für Trump hegt und ihn eindeutig als Präsidentschaftskandidaten bevorzugt? Sabine Stöhr aus Moskau.
Da flirten zwei ganz offensichtlich miteinander. Die Liebesbotschaften werden nämlich aus Russland auch in die USA zurückgeschickt. Wladimir Putin nennt Präsidentschaftsanwärter Trump schillernd und talentiert. Ohne Zweifel. So hat er das gesagt. Das könnte einfach nur eine diplomatische Floskel sein für »Der Typ ist mir nicht ganz geheuer«. Aber Putin meint es ernst. Donald Trump ist eindeutig der Präsidentschaftskandidat, den er bevorzugt.
Ich habe einmal spontan gesagt, dass Trump ein schillernder Mensch ist. Sehen Sie das anders? Was ich begrüße, Herr Trump hat gesagt, dass er bereit sei, die russisch-amerikanischen Beziehungen in vollem Umfange wieder aufzunehmen. Was ist daran schlecht? Wir alle finden das erfreulich.
Putin mag Trump aber nicht nur, weil er sich von ihm stabile Verhältnisse in der Außenpolitik erhofft, sondern auch, weil der, wie er, den Macho gibt, ein Darsteller ist und die Propaganda beherrscht. Beide seien bereit, für den eigenen Vorteil zu schikanieren, zu predigen und zu lügen. Sie tarnten Inkompetenz mit Allmachtsfantasien, sagt Nina Khrushcheva in einem Zeitungsartikel. Professorin in New York und Urenkelin des einstigen Parteichefs in der Sowjetunion. Der Moskauer Experte für Außenpolitik Fjodor Lukjanov erklärt, Putin mag offene Leute, die Tacheles reden und politische Korrektheit außer Acht lassen. Keine Frage, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Sie sprechen dieselbe Sprache. Und, nicht zu unterschätzen, Wladimir Putin hat keine Angst, dass ihm Trump das Heft aus der Hand nimmt. Gelassen gibt er also Zärtlichkeiten zurück, um im Bild zu bleiben. Zum Beispiel, indem Putin bei Trump seine üblichen Spitzen gegen Amerika weglässt. Den Rest macht das russische Fernsehen. Mit einer ganz bestimmten Absicht. Denn was Wladimir Putin und Donald Trump ebenfalls zusammenschweißt, ist der gemeinsame Gegner. Oder besser, die gemeinsame Gegnerin, Hillary Clinton. Für den Kreml ist Clinton eine böse Frau. Sie verkörpert Amerikas Elite, die Russland gegenüber kritisch eingestellt ist. Zog in der Krimkrise 2014 Parallelen zwischen Putins Vorgehen und Hitler. Der Flirt des russischen Präsidenten mit Trump soll sie unter Druck setzen. Sie muss weg. Der russische Präsident formulierte das natürlich viel diplomatischer.
Man darf nicht aus der Position des Stärkeren handeln, nicht aus der Position des Diktats und imperialistischer Ambitionen. Man muss all seine Partner respektieren und vor allen Dingen Russland. Sonst kann man keine modernen demokratischen internationalen Beziehungen aufbauen.
So ganz geheuer ist dem russischen Präsidenten Donald Trump dann aber wohl doch nicht. Vor allem, was seine Außenpolitik betrifft. Bislang hat die keine Richtung. Also bleibt er lieber an Obama dran. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie der Konflikt in der Ukraine beigelegt werden soll. Also, wie Russland sich das vorstellt. Denn, so glaubt der Kreml, Obama hat den Ehrgeiz, den Konflikt am liebsten noch vor Ende seiner Amtszeit zu lösen. Unterdessen berichtet das russische Fernsehen ausführlich über das TV-Duell Clinton-Trump aus der vergangenen Nacht. Russische Experten sehen Hillary Clinton nicht als Siegerin über Donald Trump. Vielleicht, um die vielen russischen Wähler in den USA zu informieren? Die Russen hier im Land nämlich interessieren sich kaum für den Wahlkampf zwischen Clinton und Trump.
Aha, Putin mag Trump, den Kandidaten, der nachweisbar lügt, hetzt, Brände legt und ohne Tabus redet. Und das alles schadet ihm noch nicht einmal. Es hilft ihm sogar, das hat er verstanden. Gerade seine Lügen gehen bei seinen Fans als Mut zur Wahrheit durch, als Aufstand gegen die da oben. Endlich, sagt's mal einer, sagen die, die ihn wählen wollen. Aber wer sind die eigentlich genau? Professor Dr. Christian Lammert, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika, Studien an der FU Berlin und heute hier im Studio zu uns gekommen, nach einer durchwachten Nacht, kann man sagen. Sie sind immer noch auf, haben noch keine Sekunde geschlafen. Also erstmal herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, Sie haben das Duell gestern Abend auch gesehen. Wer liegt Ihrer Meinung nach vorn?
Ja, man muss so ein Duell natürlich auch immer bewerten nach der Erwartungshaltung. Und die war eigentlich für Hillary Clinton ziemlich hoch. Man hat von ihr erwartet, dass sie gewinnt. Das war auch ein großer Druck. Und für Trump war sie eigentlich ziemlich niedrig. Man hatte gesagt, wenn er sich nur ein bisschen bremst, wenn er sich ein bisschen präsidentiell darstellt, dann kann er nur punkten. Er hat noch nicht mal diese Hürde genommen. Er ist dran gescheitert. Und deswegen sehen auch die meisten Medien, außer vielleicht am rechten Rand, Hillary Clinton als Sieger. Und ich denke auch, dass sie sich sehr souverän aus der Affäre gezogen hat. Mhm.
Seit Monaten wird geschrieben, die Trump wählten, seien männlich, alt, arm, dumm und wütend. Wir versuchen es jetzt mal ein bisschen differenzierter. Sind seine potenziellen Wähler überwiegend weiß?
Ja, das sieht man schon. Man hat jetzt die Daten aus den Vorwahlen. Da sind natürlich nur die republikanischen Anhänger, die wählen gegangen sind. Die sind sowieso generell weißer. Aber man sieht auch, wenn man sich die Vorwahlergebnisse mal anguckt, in welchen Regionen er besonders stark war. Und das ist in den Regionen, die von der wirtschaftlichen Erholung noch nicht so profitieren, wo die Arbeitslosenrate noch höher ist, wo die Leute keine Jobperspektive haben. Also er kann vor allem in dieser weißen Arbeiterklasse eher in ländlichen Regionen mobilisieren. Und da ist er besonders erfolgreich mit seinen Argumenten gegen Freihandel und die Jobs wieder nach Amerika zurückzuholen.
Und Trump selbst ist 70, wählen ihn überwiegend ältere Semester?
Nee, das würde ich nicht sagen. Bei den älteren Semestern haben sich inzwischen die Parteibindung ein bisschen verfestigt über den Lebenslauf. Also man sieht da schon eine sehr starke Parteibindung in der Generation der 65 und Älteren. Da gibt es weniger Wechselwähler. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er jetzt hier überproportional punkten kann. Was man natürlich in allen Statistiken sieht, ist, dass er bei Weißen stärker ist. Was natürlich auch daran liegt, dass er bei den Minoritäten, bei Afroamerikanern und bei Latinos sehr, sehr schwach abschneidet.
Mhm. Trump spricht die Mittel- und die Arbeiterklasse an, haben Sie gerade gesagt. Ich habe die Mittelklasse nochmal dazugefügt. Die sind offenbar wahnsinnig wütend auf ihn. Warum eigentlich?
Die sind wütend auf die USA, weil die in Folge der Wirtschaftskrise, ich hatte schon gesagt, die Arbeiterklasse nimmt nicht teil an der wirtschaftlichen Erholung und auch
denn
Teile
Amerika
der Mittel.
Amerika geht's gut, ne? Das muss man sagen.
Ja, die Makrodaten sind ganz gut, aber es ist immer noch ungleich verteilt. Und man muss auch ein bisschen hinter diese Makrodaten gucken und dann kommen wir auf die Mittelklasse. Da haben viele ihre Häuser verloren in der Wirtschaftskrise. Die Bildungskosten sind immens hoch. Wenn sie in der Mittelklasse ihre Kinder an Universitäten schicken wollen, kommen sie oder die Kinder völlig verschuldet aus diesem Ausbildungsstand raus. Das bietet für viele Amerikaner bis in die Mittelklasse momentan keine Perspektive. Und auf der anderen Seite sehen sie, dass die Superreichen immer reicher werden. Da hat sich ein Frustpotenzial aufgebaut, was sich als Protest gegen das politische Establishment jetzt hier ausdrückt. Und dann sind so Kandidaten wie Trump erfolgreich oder auch bei den Demokraten im Vorwahlkampf Bernie Sanders.
Die Frauen wählen Clinton, aber auch Trump braucht die Frauen. Allein mit der Unterstützung weißer Männer aus der Mittel- und der Arbeiterklasse kann er nicht unbedingt Präsident werden. Glauben Sie, dass er das Herz von weiteren Wählerinnen hat erreichen können durch seinen Auftritt gestern Abend?
Also gestern überhaupt nicht, weil das zeigen viele Untersuchungen, dass so ein aggressives Auftreten, wie er es vor allem dann in der zweiten Hälfte dieser Debatte gezeigt hat, ich glaube, er hat 52 Mal Hillary Clinton unterbrochen. Das kommt bei Wählern insgesamt nicht gut an und vor allem bei weiblichen Wählern kommt das nicht gut an. Und ich glaube, er hat gestern hier überhaupt nicht gepunktet. Und das ist auch ein Problem, nicht nur für Donald Trump, sondern für die republikanische Partei. Wenn diese Partei in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Wahlen gewinnen will, muss sie eine neue Wählerkoalition schaffen. Mit der, die sie jetzt haben, diese eher ländlich weißen älteren Wähler, sind sie nicht mehr siegesfähig. Und das ist ein struktureller Vorteil, den die Demokraten momentan haben.
Schauen wir mal auf die Demokraten, schauen wir auf Hillary Clinton. Hinter Trump versammeln sich diejenigen, die auch Angst haben zu verlieren, nicht aber unbedingt die Verlierer selbst sind, obwohl man das vermutlich auch differenziert betrachten muss. Aber wen spricht Clinton eigentlich an?
Ja, das ist ihr großes Problem, dass sie Schwierigkeiten hat, selbst die demokratische Basis, die Obama so erfolgreich mobilisiert hat, hinter sich zu bringen. Also natürlich ist die typische demokratische Wählerkoalition die Millennials, die Generation, die jetzt auch zu der zahlenmäßig zur wichtigsten in den USA USA wird, also die jüngeren Wähler, die zum ersten Mal jetzt wählen gehen oder vielleicht zum zweiten Mal, die Minoritäten, bei denen Trump ganz schlecht ist, die aber auch vor allem die Afroamerikaner traditionell immer demokratisch wählen, mit über 80%. Jetzt ist gerade 97% Unterstützung bei den Afroamerikanern für Hillary Clinton. Also dieses Potenzial für Hillary Clinton ist da, aber sie kann es eben nicht abrufen. Sie ist eine sehr unpopuläre Kandidatin. Sie ist bei den Demokraten die unpopulärste, die jemals bei Präsidentschaftswahlen angetreten ist. Und das kann Probleme bei der Mobilisierung der Wähler geben. Das heißt nicht, dass diese Wähler dann Trump wählen, die bleiben einfach zu Hause. Und das kann Folgen haben.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Amerika ein zutiefst zerrissenes Land, ein Land, in dem die Bürger sich von der politischen Klasse und Elite, muss man sagen, entfernt haben, in dem Politiker scheinbar völlig entgrenzt gegeneinander ringen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Und wie dieses Land wieder zu sich selbst finden kann, ist die große Frage. Sie haben schon einige Andeutungen gemacht, aber vor allem, wer sollte das eigentlich können? Das werden wir später nochmal erörtern mit Ihnen, Professor Dr. Christian Lammert, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien in Berlin und heute zu Gast im Studio. Sie bleiben bei uns für eine zweite Gesprächsrunde und wir brauchen jetzt dringend mal was Heiteres von Heine. Bitte schön.
Dieses ist Amerika. Dieses ist die neue Welt. Nicht die heutige, die schon europäisiert abwelkt. Dieses ist die neue Welt, wie sie Christoval Kolumbus aus dem Ozean hervorzog. Glänzet noch in Flutenfrische, träufelt noch von Wasserperlen, die zerstieben, farbensprühend, wenn sie küsst das Licht der Sonne. Wie gesund ist diese Welt! Ist kein Kirchhof der Romantik, ist kein alter Scherbenberg von verschimmelten Symbolen und versteinerten Perücken. Aus gesundem Boden sprossen auch gesunde Bäume. Keiner ist blasiert und keiner hat in dem Rückgratmark die Schwindsucht. Neue Blumen, neue Düfte, unerhörte wilde Düfte, die mir in die Nase dringen, neckend, prickelnd, leidenschaftlich. Und mein grübelnder Geruchssinn quält sich ab. Wo hab ich denn je dergleichen schon gerochen?
Dieses ist Amerika. Heinrich Heine war das. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Ein Tag über das Duell Clinton gegen Trump. Und während Wladimir Putin Donald Trump einen schillernden und talentierten Präsidentschaftsanwärter nennt, wie wir vorhin gehört haben, Clinton dagegen als böse Frau gilt, die Amerikas Elite verkörpert und die an Russland kein gutes Haar lässt, zeigt sich in China ein ähnliches Bild. Hillary ist unbeliebt und gilt als ideologisch. Sie meckerte auch zu viel an Chinas Menschen. Rechtsverletzungen herum. An Trump dagegen rühmen die Chinesen seinen Pragmatismus. Er gilt als durchsetzungsfähiger und starker Politiker und nicht zu vergessen als erfolgreicher Geschäftsmann. Seine forsche und unkonventionelle Art kommt bei den Chinesen gut an und das, obwohl Trump besonders die Wirtschaftspolitik Chinas immer wieder kritisiert hat. Aus Peking Axel Dorloff.
Chuan Pu, so nennen sie Donald Trump in China. Chuan Pu, das klingt ein bisschen wie der Name Trump. Mit Chuan Pu bezeichnet man in China aber auch jemanden, der komisch oder lustig spricht. Befragt man Chinesen zum amerikanischen Wahlkampf oder verfolgt die Debatten im Internet, dann fällt auf, viele bewundern Trump. Wie diese jungen Männer aus Peking. Trump ist kein Heuchler, sondern einfach geradeaus. Er gibt sich so, wie er ist. Nicht wie andere Politiker. Er ist sehr glaubwürdig. Ich mag ihn sehr. Er ist lustig. Er ist ein politischer Führer einer neuen Ära. Er weiß, wie man mit der Öffentlichkeit umgeht, wie man Themen setzt und sich selbst vermarktet. Trump als erfolgreicher, milliardenschwerer Unternehmer, der mit seiner unkonventionellen Art die Politik aufmischen will. So sehen ihn viele in China, sagt Yuan Tiecheng, Experte für internationale Politik.
Trump ist kein Businessman. He is good at make a deal.
Trump ist ein Unternehmer. Er kann Geschäfte machen und Kompromisse erzielen. Wenn es Ärger oder Konflikte gibt, findet man mit ihm einen Weg. Vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner haben viele Chinesen, darunter auch ich, Trump nicht ernsthaft für einen guten Kandidaten gehalten. Er wurde eher als Witz betrachtet. Aber man muss ihm zugestehen, er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er leitet ein Imperium. Also warum sollte er nicht ein guter Präsident sein?
So why not? He cannot become a president.
Die chinesischen Trump-Fans mussten ihm bereits einiges verzeihen. Donald Trump schießt rhetorisch immer wieder gegen China. Mal bezeichnet er die Volksrepublik als größten Währungsmanipulanten, mal als Vernichter von amerikanischen Arbeitsplätzen. Aber damit kann China leben, meint Experte Yuan.
Trump is just a bigger mouse.
Trump hat ein großes Mundwerk. In China nennen wir das Mansui Pao Huche, eine Art Plappermaul. Aber Trump kritisiert nicht unsere Werte. Ihm geht es um die Wirtschaft, um Handel, Geschäfte und Arbeitsplätze. Und wir müssen immer auch bedenken, es sind bald Wahlen. Das gefällt den Chinesen an Trump. Er übt keine Kritik, die sich auf Werte oder Menschenrechte bezieht, sondern die Wirtschaft zum Thema hat. Anders als Hillary Clinton. Sie habe in China bereits viel Kredit verspielt, sagt Politikwissenschaftler Yuan. Hillary hat China jetzt 20 Jahre lang kritisiert, seit der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Damals hat Clinton die Menschenrechtslage kritisiert. Und das hat sie immer wieder gemacht. Sie ist eine Ideologin. Ihre traditionellen Werte machen es für sie schwer, mit China Kompromisse zu finden. Ob das allerdings mit Trump leichter wird, daran gibt es auch in China Zweifel. Trumps Beliebtheit hat eindeutig Grenzen. Chinas Finanzminister Liu Jiwei hat Donald Trump schon vor Monaten ungewohnt offen einen irrationalen Typen genannt. Das Staatsfernsehen CCTV bemerkt heute, dass es im US-Wahlkampf vor allem um den Gesundheitszustand des anderen und persönliche Attacken gehe. Der Tenor vieler chinesischer Staatsmedien zum amerikanischen Wahlkampf ähnelt sich. Er beweise die Grenzen des westlichen demokratischen Systems. Hin und wieder auch die Bemerkung, so einer wie Trump hätte es im Einparteienstaat China nicht so weit gebracht.
Trotz alledem, so ticken die Chinesen und auch sie mögen Trump. Manche sind gewissermaßen Brüder im Geiste. Dr. Constanze Stelzenmüller, Außenpolitik-Expertin und Robert Bosch Senior Fellow beim amerikanischen Think Tank Brookings Institution in Washington. Ist Trump eine Gefahr für den amerikanischen Rechtsstaat, wenn er Präsident würde?
Trump hat mehrfach Vorstellungen geäußert, die wirklich zweifeln lassen daran, ob er auf dem Boden der amerikanischen Verfassungsordnung steht. Beispiel, er hat Zweifel an der Wirksamkeit einer Präsidentenwahl geäußert und gesagt, wenn ich nicht gewinne, dann müssen meine Anhänger davon ausgehen, dass die Wahl gefälscht worden ist. Er hat in Bezug auf seine Gegenkandidatin Hillary Clinton mehrfach sehr unverhüllt mit Gewalt durch seine Anhänger gedroht, gesagt, man könne ja bestimmte Probleme lösen lassen durch die Anhänger des zweiten Verfassungszustandes. Das ist bekanntlich der Zusatz, der das Tragen von Waffen erlaubt. Mhm. Er hat unter anderem gesagt, dass er amerikanische völkerrechtliche Verträge, den Vertrag mit der NATO, Verträge, Sicherheitsverträge mit Japan und Südkorea, Handelsverträge einfach auflösen würde. Auch das widerspricht der amerikanischen Verfassung, in der steht im 6. Artikel, Amerika ist an seine völkerrechtlichen Verträge gebunden. Er hat insgesamt, glaube ich, eine sehr unvollständige Vorstellung davon, was Gewaltenteilung und Gewaltenbalance, das eigentlich heiligste Prinzip der amerikanischen Verfassung, wirklich bedeuten und dass das auch die Macht eines Präsidenten einschränken würde.
Und das würde natürlich auch gefährlich werden für seine eigene Partei, nicht?
Das ist für seine Partei ist eigentlich jetzt schon in einer ganz, ganz misslichen Lage, weil die Auseinandersetzung um den Kandidaten Trump schon gezeigt hat, wie schwach und zersplittert die Republikanische Partei ist. Man muss sagen, Parteien in Amerika sind nicht dasselbe wie bei uns, es sind eigentlich Kandidatenwahlvereine. Aber sie repräsentieren natürlich auch ein bestimmtes politisches Milieu. Und in diesem Wahlkampf hat sich eigentlich von Anfang an gezeigt, dass das Milieu rechts der Mitte in Amerika total zerstritten und zersplittert ist.
Dieser Tage hat eine Gruppe von hochrangigen außenpolitischen Experten erklärt, dass ein Präsident Trump Amerika unsicherer machen würde. Beispiel Trumps Bereitschaft, Deals mit Russland zu schließen. Man müsse Südkorea und Japan erlauben, Atomwaffen zu bauen und im Gegenzug die NATO auf zwischenstaatliche Deals reduzieren. Sehen Sie in diesen Äußerungen auch eine außenpolitische Gefahr?
Also ich glaube, da brauchen Sie gar nicht mal mich fragen. Ich sehe ja schon seit Wochen und Monaten meine amerikanischen Bekannte, teilweise Freunde, darunter übrigens auch Republikaner, Briefe schreiben und Meinungsartikel schreiben, in denen sie sagen, es zerreißt mich, aber ich kann diesen Mann nicht wählen. Ich halte den für eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit. Also wir sagen, da kann ich mich auf Leute berufen, die näher dran sind als ich. Aber Tatsache ist, dass das, was Trump gesagt hat, die außenpolitischen Vorstellungen, die er artikuliert hat, die, wie schon gesagt, sehr oberflächlich sind, lassen erkennen, dass er sehr wenig Vorstellungen davon hat, dass das die Außenpolitik ein hochsensibles Geschäft ist, dem sehr viel auf Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und gegenseitiges Vertrauen von Nationen, aber auch von politischen Anführern beruht. Und er würde, glaube ich, da ein Element der Unruhe, der Unzuverlässigkeit und des unilateralen Handelns hineinbringen, die anfängliche Ära von George Washington Bush sozusagen als eine Ära des Friedens und des allseitigen Einvernehmens dastehen lassen würde.
Mhm. Schauen wir uns noch einen weiteren Punkt an. Trump will die Einwanderung von Muslimen in die USA beenden und die in den USA lebenden Muslime besonders beobachten. Beides würde jetzt auch schon mal die Religionsfreiheit verletzen, die in der amerikanischen Verfassung eben auch verankert ist. Aber wie sehr würde eine solche Maßnahme zum Beispiel die diplomatischen Beziehungen der USA zu muslimisch geprägten Staaten stören, doch vermutlich enorm?
Also es würde gewiss nicht helfen. Ich habe persönlich den Eindruck, dass die Beziehung Amerikas zu wichtigen Partnern wie Ägypten, Saudi-Arabien, anderen Golfstaaten, jetzt auch durch den Atomdeal mit Iran, doch stark von einem relativ nüchternen Realismus geprägt sind. Ich will sagen, es gibt da durchaus Staaten dabei, bei denen man im Punkto Menschenrechte, wenn man da genauer hinschaut, ernsthafte Probleme bekommt, sie als Partner zu bezeichnen. Trotzdem muss man ein Verhältnis zu ihnen finden. Das tut im Übrigen auch die Bundesrepublik, weil man sie nicht einfach ignorieren kann und weil sie auch wichtige Faktoren selbst in der europäischen Außenpolitik sind. Es würde auf keinen Fall helfen, wenn Trump solche Maßnahmen gegenüber muslimischen amerikanischen Bürgern ergreift oder auch auf Einwanderern.
Sie haben gerade Deutschland erwähnt. Was hätten denn Deutschland und die EU von einem Präsidenten Trump zu erwarten?
Also ich glaube, vor allen Dingen Unberechenbarkeit zu erwarten, kombiniert mit einem enormen Mangel an Erfahrung und an Wissen. Nun ist es so, dass das amerikanische außenpolitische System, also die Bürokratien des Weißen Hauses, des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums sehr professionell und sehr versiert sind und natürlich auch einen neuen Präsidenten, der in dem Amt neu ist, ziemlich ein Stück weit tragen können. Das war schon bei Jimmy Carter so. Das war bis zum gewissen Grade auch bei Barack Obama so, der trotz seiner hohen Bildung und seiner Intelligenz auch vieles erstmal lernen musste. Aber ein Präsident, der anders als die genannten die Vorstellung hat, dass er ganz viel einfach selber entscheiden kann, und zwar nach Gusto, der, soweit wir das sehen können, jetzt gar nicht versteht, dass er an Verfassung und Gesetz gebunden ist, dass er sich mit seinen Kabinettsmitgliedern und auch mit dem Kongress ins Benehmen setzen muss. Das würde, glaube ich, für eine enorme Unruhe auch in diesen sehr erfahrenen Bürokratien sorgen.
Schauen wir am Schluss unseres Gesprächs noch einmal auf Frau Clinton. Clinton vertritt ja ohne Frage das buntere Amerika, ein Land noch immer voller Möglichkeiten. Dennoch ist sie selten erste Wahl, sondern ich sag mal, das kann man auch überall lesen, Ultima Ratio. Wie viel ist Ihre langjährige Erfahrung als First Lady, Senatorin und auch Außenministerin wirklich wert in einem Land, das nach Wandel schreit und auf altbekannte Namen wenig gibt?
Also ich bin da selber total zerrissen. Als jemand, der sich beruflich mit Außenpolitik befasst, muss ich einfach sagen, diese Frau ist wie wenige vorbereitet, hat die Erfahrung, hat das Wissen und hat auch die persönlichen Beziehungen weltweit, um eine gute Präsidentin zu werden. Was ich auch noch besonders wichtig finde, fast noch wichtiger als all das, ist die Tatsache, dass sie in ihrer politischen Karriere zwei Dinge gezeigt hat, die für Präsidenten wirklich wichtig sind. Einmal Lernfähigkeit, also die Einsicht in eigene Fehler und die Bereitschaft, dann umzusteuern. Und die Fähigkeit, über Parteigrenzen und Lagergrenzen hinaus sich Freunde zu machen, um politische Probleme zu lösen. Das ist wirklich bemerkenswert und das ist selten genug, als dass man das nicht hochschätzen sollte. Andererseits ist auch klar, dass sie viele Schwächen hat. Sie gilt eben auch als Vertreterin des Establishments, als Vertreterin eines sehr vermögenden Establishments, das möglicherweise auch abgehoben ist, nicht genügend von sozialen Problemen versteht, die Leute so wütend machen, die für Trump wählen und die eben an den Wandel wollen. Sie hat diese Familienstiftung gegründet mit ihrem Mann, die zwar in den Amerika üblichen Evaluationen und Bewertungen, die nach strengen Maßstäben erfolgen, sehr gute Bewertungen bekommen hat, aber sie hätte sich eigentlich schon längst von der abkoppeln müssen. Und der Umgang mit ihren privaten E-Mail-Server, da hat sie auch viel zu lange gebraucht, um zu sagen, das war ein richtiger Fehler, das hätte ich nicht machen dürfen. Also wir sagen, sie hat erkennbare Schwächen, die sie auch nicht so kontrollieren kann. Und wer weiß, was uns zwischen jetzt und dem Wahltag da alles noch begegnet.
Aber sie wäre die bessere Präsidentin Ihrer Auffassung nach.
Ich glaube, das ist völlig unbestreitbar.
Dr. Constanze Stelzenmüller, Außenpolitik-Expertin und Robert Bosch Senior Fellow beim amerikanischen Think Tank Brookings Institution in Washington. Ein Lobgedicht auf Amerika gefällig? Wir haben noch eins von Arno Holz.
Oft frage ich lachend mich, weswegen mit Lanzen, Schwertern, Spießen, Keulen dies todesfrohe Kämpfen gegen konzessionierte Eiterbeulen? Wie lang noch? Und das Dunkel frisst Europas letzte Gaslaternen. Denn das Panier der Zukunft ist das Streifenbanner mit den 13 Sternen.
Unberechenbarkeit kombiniert mit einem enormen Mangel an Erfahrung und an Wissen, so hat Constanze Stelzenmüller das eben in der Sendung beschrieben, worauf sich auch Deutschland einstellen müsste, wenn Trump Präsident würde. Offenbar teilen in Berlin einige Parlamentarier ihre Meinung. Sabine Müller ist heute vielen begegnet mit kleinen Augen und müden Gesichtern, weil sie sich das Duell angesehen haben.
Dass der grüne Außenexperte Omid Nuripur heute eine Krawatte in den amerikanischen Nationalfarben trägt, ist purer Zufall. Das kommt dabei raus, wenn man sich völlig übermüdet den erstbesten Binder aus dem Kleiderschrank greift. Nuripur hat sich die Debatte in der Nacht live angeschaut und eine klare Siegerin gesehen.
Es war relativ deutlich, dass Clinton gewonnen hat.
So sehen das Außenexperten aller Bundestagsparteien, egal ob sie für die Debatte nachts aufgestanden sind oder sich erst hinterher am Morgen informiert haben. Stefan Liebig von der Linkspartei sagt, dass er nicht in den Kategorien Sieger-Verlierer denken will. Aber auch sein Urteil ist deutlich.
Da hat Donald Trump die deutlich schlechtere Figur gemacht, und zwar nicht nur in der B-Note, sondern auch inhaltlich. Er hat gelogen, wie er es in der Vergangenheit auch schon mehrfach getan hat. Das alles hat Hillary Clinton nicht. Insofern war sie da die Bessere.
Der SPD-Abgeordnete Nils Annen fand die Demokratin Hillary Clinton nicht nur wie erwartet fachlich inhaltlich stark, er vergibt auch gute Haltungsnoten.
Dass sie auch Fehler eingeräumt hat, im Gegensatz zu ihrem Konkurrenten, hat vielleicht auch ein bisschen Sympathien generiert, die sie nicht immer generiert hat in den letzten Monaten.
Dabei hatte der Republikaner Donald Trump keinen schlechten Auftakt, meint der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen im ZDF-Morgenmagazin.
Ich glaube, dass er aus der Sicht von amerikanischen Wählern in der ersten halben Stunde ganz gut mit dabei war, wo er Hillary Clinton sehr attackiert hat. Und insofern würde ich sagen, war die erste halbe Stunde relativ ausgeglichen, aber dann fiel er stark ab und ist auch nicht mehr hochgekommen.
Einmal mehr wird heute deutlich, wie offen Politiker in Berlin ihre Abneigung gegen Donald Trump äußern. SPD-Chef Sigmar Gabriel twittert, Trump hat einmal mehr gezeigt, er hat keinen Plan, weder für die USA noch für die großen außenpolitischen Herausforderungen. Nils Annen nennt Trump einen notorischen Lügner. Norbert Röttgen wird Angst und Bange bei dem Gedanken, der Republikaner könnte tatsächlich Präsident werden.
Wenn man seine Aussagen nimmt, ist es ein riesiges Risiko. Er ist unberechenbar, unvoraussagbar. Man sieht seinen Charakter und der verspricht nichts Gutes.
Trump-Bashing quer durch alle Parteien. Ungewöhnlich, aber nötig, meint der linke Abgeordnete Stefan Liebig.
Ehrlich gesagt habe ich das in dieser Schärfe auch noch nie erlebt, dass alle Kollegen, mit denen ich spreche, Katastrophe, Donald Trump darf es keinesfalls werden. Und ich finde, in diesem Fall muss man das auch sagen. Und hier würde ich auch keine falsche Zurückhaltung an den Tag legen. Wenn man sich anschaut, wie er über die Politik in unserem Land redet, ich wüsste nicht, warum wir hier eine besondere Diplomatie an den Tag legen sollten.
Nils Annen warnt allerdings davor, zu hochnäsig auf Trump und die politische Kultur in den USA herunterzuschauen. Denn auch hier, Stichwort AfD, gäbe es populistische Politiker, die in einer regelrechten Parallelwelt lebten. Er rät der deutschen Politik, aus dieser Debatte eine Lehre zu ziehen.
Sich sehr genau anzuschauen, wozu das führen kann, wenn Vertrauen in politische Parteien und Institutionen so erodiert, wie das in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Für die Demokratie ist das kein gutes Zeichen.
Der grüne Omid Nuripur hat noch eine inhaltliche Anmerkung. Er bedauert, dass wichtige außenpolitische Themen wie etwa der Krieg in Syrien keine Rolle spielten. Klar seien Präsidentschaftsdebatten immer sehr von der amerikanischen Innenpolitik geprägt.
Es ist aber natürlich traurig, wenn gerade Ost-Aleppo ausgelöscht wird und bei dem größten politischen Event weltweit findet das keinen Platz.
Haben die Außenexperten der Parteien nach dieser Debatte eigentlich noch Lust auf zwei weitere? Wenn die Kondition mitmacht, werde ich wieder live schauen, sagt Omid Nuripur. Und Stefan Liebig von der Linkspartei wird für Debatte Nummer 2 sogar vor Ort in den USA sein. Am 9. November ist er an der Harvard-Universität zu Besuch und verfolgt die Debatte zusammen mit Studenten.
Aber haben Sie es gehört? Einige schwächeln schon. Greifen wir den Gedanken von vorhin noch einmal auf. Amerika ist ein zutiefst zerrissenes Land, ein Land, in dem die Bürger sich von der politischen Elite entfernt haben, in dem die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht noch nie so groß gewesen ist wie heute. Der amerikanische Traum, dass jeder es schaffen kann, ist in weite Ferne gerückt. Die Mittelschicht schrumpft und verarmt. Das heißt, die Leute haben die Nase voll vom politischen Establishment. Sie wollen Wandel und niemanden, der aus diesem Establishment kommt, wie Hillary Clinton beispielsweise. Sie arbeitet seit 50 Jahren in der Politik und wirkt noch immer wie ein, man kann sagen, unverbesserlicher Gutmensch aus einer Familie der unteren Mittelschicht. Zu Gast im Studio ist heute Professor Dr. Christian Lammert, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Herr Professor Lammert, warum diese Abneigung gegen das Establishment? Verbinden die Menschen wirklich all ihre Verlustängste und verlorenen Hoffnungen mit dieser politischen Klasse?
Ja, so ein bisschen. Das ist eine Entwicklung. Sie haben es angesprochen, die Schere zwischen Arm und Reich, die ja nicht nur in den letzten Jahren aufgegangen ist. Das ist ja eine Entwicklung, die schon in den 80er Jahren eingesetzt hat. Und was man in den letzten Jahren sieht, ist, dass diese Ungleichheit bei ökonomischen Chancen und die fehlende soziale Mobilität sich auch widerspiegelt in immer wenigen politischen Einflussmöglichkeiten. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Regierung eigentlich nur noch auf die mächtigen Interessengruppen hört und die Reichen in den USA und dass die Mittelschicht und die unteren Klassen überhaupt kein Gehör mehr im politischen Prozess finden. Und das hat zu dieser Entkopplung geführt, dass viele enttäuscht sind, nicht nur von der ökonomischen Entwicklung, sondern sie sehen auch, haben kein Vertrauen mehr in zentrale politische Institutionen. Und da muss man immer sagen, das gilt primär für die Bundesebene. Das Vertrauen in politische Institutionen auf lokaler Ebene oder auch in den Bundesstaaten ist noch ausgeprägter. Also da muss man nicht jetzt ganz schwarze Bilder malen in den USA, dass die Politikverdrossenheit generell so ist. Aber man sieht eben, dass in Washington, und das ist der Vorwurf, Wall Street und das große Geld regiert. Und da will man einen Außenseiter haben, der unabhängig davon ist und mal den Laden aufräumt.
Aber Trump ist ja nun mal Milliardär und steht trotzdem nicht dafür. Komisch, oder?
Ja, das ist das Paradoxe, dass er sich aber hinstellen kann als jemand, der unabhängig vom großen Geld ist, dass die Leute dann auch nicht sehen. Er hat ja gesagt, er hätte mit einer kleinen Summe von seinem Vater angefangen, das waren immerhin 14 Millionen. Also das ist auch ein Hohn, glaube ich, wenn man mit der Mittelklasse oder der Arbeiterklasse in den USA spricht.
Heute wird sein Vermögen, glaube ich, auf 3,5 Milliarden oder 4 Milliarden Dollar in etwa geschätzt, aber solche Summen, die können wir uns kaum vorstellen hierzulande. Ich habe etwas gelesen von John Kornblum, der frühere Botschafter der USA in Berlin, der hat in einem Artikel im Handelsblatt geschrieben, irgendetwas fühle sich für weite Teile in der amerikanischen Gesellschaft nicht richtig an. Amerika brauche jedenfalls keinen, der die alte Ordnung über den Haufen werfe, dafür jemanden, der die neue Ordnung zum Funktionieren bringe. Und keiner der Kandidaten habe bisher begriffen, was das bedeutet. Ist das so? Haben Sie begriffen, was er uns damit sagen will?
Ja, wahrscheinlich haben das deswegen die Kandidaten auch noch nicht begriffen, weil Kornblum sich häufig sehr komplex ausdrückt. Und so ein bisschen auch damit spielt. Aber was wir sehen in den USA ist, und das ist, glaube ich, gerade aus einer europäischen Perspektive wichtig, diese politischen Bewegungen, die wir da sehen, wie Tea Party oder die Libertären, die haben wir hier gar nicht. Also was wir parteipolitisch in den USA sehen, das ist so die Demokraten, das sind eigentlich der linke Flügel der SPD und der linke Flügel der CDU und der rechte Flügel der SPD und die Republikaner sind auch noch CDU, der rechte Flügel. Aber dann kommt noch jetzt Tea Party, weit rechts, ideologische Einstellungen, die uns hier wirklich sehr fremd sind. Und das muss man, glaube ich, sehen. Und ein anderer Verweis ist vielleicht noch als Anekdote, ein amerikanischer Historiker, Richard Hofstadter, hat mal in den 60er Jahren, war das glaube ich, über den paranoiden Charakter der US-amerikanischen Gesellschaft gesprochen. Also da ist immer schon dieses Potenzial für Verschwörungstheorien, dieses Misstrauen, dass man regiert wird und dass die individuellen Freiheitsrechte eingeschränkt werden und man muss höllisch aufpassen. Und das kommt natürlich in Krisenzeiten immer wieder hoch und das ist momentan, sehen wir das. Das hatten wir in der McCarthy-Ära, war sowas. Und jetzt haben wir auch wieder im Kleinen und dem Großen, mit den Anschlägen von 9/11 oder bis zu Hillary Clintons Gesundheitszustand. Lauter solche Verschwörungstheorien.
Keine Verschwörungstheorie, sondern Fakt ist, dass in den USA heute mehr Frauen als Männer eine Arbeit haben. 3/4 der Jobs, die nach der Finanzkrise 2007 verloren gingen, waren mit Männern besetzt. Ob auf dem Bau, in der Fabrik oder eben auch an der Wall Street. Und offenbar ist Trump der Einzige, der diese Männer anspricht. Haben möglicherweise auch die Demokraten, muss man wohl sagen, den Kampf sozusagen um die Männlichkeit unter anderem verloren? Haben sie Anteil daran, dass Trump eigentlich erst groß werden konnte?
Also ich glaube, das sind zwei Entwicklungen, die hier zusammenkommen. Auf der einen Seite sind die Demokraten immer schon, und ich glaube, das gilt für viele linke Bewegungen und Parteien auch in Europa, schlecht darin, ihre eigenen Erfolge zu verkaufen. Da sind die Republikaner viel besser. Das gelingt auch jetzt Obama sehr schlecht. Die letzten Zahlen, auch Armutszahlen, drastischer Rückgang. Da funktioniert momentan irgendwas, was gar nicht richtig in der Debatte ankommt. Ich glaube, hier müssten die Demokraten einfach viel selbstbewusster ihre eigenen Erfolge mal in den Vordergrund drücken. Und das andere ist, glaube ich, diese liberale Debatte über Minderheitenschutz, über politische Korrektheit, die bei vielen Wählern in den USA, gerade den weißen, den ländlichen, konservativen Wählern überhaupt nicht gut ankommt. Da ist auch die Angst vor dem demografischen Wandel. Die kriegen jetzt immer Zahlen präsentiert, dass in 20 Jahren gibt es mehr Schwarze und Latinos als Weiße. Und dann ist dieses Amerika vor dem Ende. Da ist eine große Verunsicherung in diesem Umbruchprozess.
Davor haben die Angst. Schauen wir am Ende unseres Gesprächs noch einmal auf das TV-Duell. Wie sehr Fernsehdebatten die Wahlen wirklich entscheiden können, ist höchst umstritten. Michael Dukakis antwortete 1988 auf die Frage, ob er für die Todesstrafe sei, wenn seine Frau vergewaltigt und ermordet würde, völlig emotionslos. Nein, das bin ich nicht, hat er gesagt. Aber war diese Antwort für die damalige Wahl von George Bush entscheidend? Wohl kaum. Also was ist eigentlich entscheidend?
Also man kann mit Debatten, glaube ich, keine Wahlen gewinnen, aber man kann eventuell Wahlen verlieren durch solche Aussetzer, wie sie Dukakis hatte oder auch andere Präsidenten schon hatten. Bisher ist das noch nicht passiert. Was aber mit diesen Debatten passiert, ist, dass die Erwartungshaltung der Bevölkerung, die sich schon vor den Debatten aufgebaut hat, auf den Prüfstand kommen. Und ich glaube, gestern in dieser Debatte ist das alles bestätigt worden. Die Kritik, dass Trump nicht fähig ist für dieses Amt, das haben jetzt viele Leute live im Fernsehen gesehen. Wenn er zum Schluss dann Grimassen schneidet, dauernd den Moderator und auch seine Gegnerin unterbricht, das kommt nicht gut an und das wurde im Vorfeld schon diskutiert. Und da müssen jetzt beide Teams reagieren für die nächsten beiden Debatten und gucken, was man hier ändern muss, damit man an dieser negativen Erwartungshaltung vielleicht arbeiten kann.
Aber die weiteren Debatten, was können die noch reißen?
Ja, die können schon was reißen, weil jetzt ist, auch in dieser ersten Debatte hatte eigentlich Trump einen kleinen Vorteil, weil die Erwartungshaltung so gering war. Die ist jetzt, glaube ich, noch geringer. Also wenn er jetzt mal anfängt, sich ein bisschen vorzubereiten und sich ein bisschen zurückhält und versucht zu diskutieren, dann kann er schon wieder punkten und dann kann sich diese ganze Mediendebatte auch wieder ändern. Und das hat dann schon Konsequenzen auch auf das Wählerverhalten. Ob das wirklich noch reicht, um jetzt das Ruder noch rumzudrehen, da bin ich skeptisch, vor allem, weil die nächste Debatte so ein Townhall-Meeting ist mit Publikum, die auch dann Fragen stellen können. Und das macht es, glaube ich, für Trump noch mal schwieriger, weil da ist er überhaupt nicht gut.
Mhm. Kann man zusammenfassend sagen, dass für viele Amerikaner bei dieser Wahl die Frage im Zentrum steht, nicht wer der bessere Kandidat, Kandidatin ist, sondern wer das kleinere Übel ist?
Das ist ganz deutlich. Das sieht man auch bei den Zustimmungswerten. Es gab noch nie einen Präsidentschaftswahlkampf mit zwei Kandidaten, die so niedrige Zustimmungswerte haben. Und das ist, glaube ich, auch Ausdruck momentan dieser Legitimationskrise von Politikern. Das gilt sicherlich auf der Seite von Hillary Clinton, weil sie zum Establishment gehört, weil sie als Karrieristin wahrgenommen wird und bei Trump eben, weil er Trump ist, der viele Leute abschreckt. Aber das ist schon ein Negativwahlkampf und deswegen sehen wir auch nicht nur in der Einschätzung der Kandidaten dieses Negative, sondern auch in der Art und Weise, wie der Wahlkampf geführt wird. Das ist einer der negativsten in der Geschichte der USA und das macht es manchmal schwierig, sich das Ganze anzugucken.
Jetzt ganz kurze Antwort, wer wird dann gewinnen? Wer wird Präsident, Präsidentin?
Also ich hatte schon gesagt, dass Trump nicht Kandidat wird, aber ich bleibe dabei, er kommt nicht ins Weiße Haus.
Professor Dr. Christian Lammert, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien in Berlin, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Clinton oder Trump, Trump oder Clinton, was wäre wohl gewesen, wenn man die beiden nur gehört und nicht gesehen hätte? Beim ersten Fernsehduell vor 56 Jahren, ich habe schon darauf abgezielt, dass sowohl im Radio als auch im Fernsehen übertragen wurde, war das Schwitzen des Herrn Nixon nicht zu hören. Und das fiel positiv für ihn aus. Ob Herr Trump auch besser weggekommen wäre, wenn man ihn nur gehört hätte? Vielleicht sogar noch schlechter. Aber ein Versuch wäre es wert gewesen. Amerika hat die Wahl. Am 8. November wissen wir mehr als heute. Das war unser Tag am Mittwoch. Nee, Dienstag ist heute. Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.